Making a Physicist. Ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Willkommen bei Folge 4 von Making a Physicist. Diese Folge trägt den Titel Wir bauen uns ein Funktional. In der letzten Woche habe ich ja schon angekündigt, dass ich angefangen habe, mich mit der Power-Funktionaltheorie wirklich zu beschäftigen. Die versuche ich jetzt tatsächlich auch schon seit 2 Wochen in einem Computerprogramm umzusetzen, war damit allerdings noch nicht komplett erfolgreich. In dieser Folge möchte ich euch mal ein bisschen einführen in die Struktur, die die Power-Funktionaltheorie hat. Das System, was ich mir anschaue, sind harte Kugeln zwischen 2 Wänden. Gut, wie sieht jetzt das Funktional aus, das dieses System beschreibt? Das Funktional, auf dem die Power-Funktionaltheorie basiert, setzt sich aus 3 verschiedenen Beiträgen zusammen. Der erste Beitrag ist eine Dissipation. Der zweite Beitrag ist die zeitliche Änderung der freien Energie. Und der dritte Teil sind externe Kräfte, die auf das System wirken. Durch die verschiedenen Beiträge gehe ich jetzt einfach mal durch. Ich fange von hinten an mit den externen Kräften. In diesem Beitrag steckt einfach nur der Einfluss von einem beliebigen externen Potential. Ein Potential ist eine Energie, die abhängig ist vom Ort. Das heißt, wenn ich mich an einer Stelle befinde, gibt es eine bestimmte Energie. Wenn ich mich ein bisschen bewege, ändert sich die Energie ein bisschen. Dieser Beitrag ist in meinem Fall aktuell noch 0. Ich habe keine externen Kräfte und dementsprechend fällt dieser Anteil in meinem Fall weg. Gut, der zweite Beitrag ist die zeitliche Änderung der freien Energie. Dazu muss ich natürlich jetzt erstmal erklären, was die freie Energie ist. Die freie Energie ist der Anteil der Gesamtenergie eines Systems, der zur Verfügung steht, um Arbeit zu verrichten. Man sollte eigentlich denken, dass ja die gesamte Energie zur Verfügung stehen sollte, um Arbeit zu verrichten. Allerdings gibt es einen Teil der Energie, die man Entropie nennt, der nicht zur Verrichtung von Arbeit verwendet werden kann. Die Entropie basiert im Grunde auf statistischen Effekten. Ich habe ja schon erzählt, dass wir uns die Systeme auf Basis von Dichten und Strömen anschauen. Ich habe auch schon erzählt, dass das eine Beschreibung ist, bei der einzelne Teilchen nicht mehr sichtbar sind sozusagen in der Beschreibung. Das bedeutet, wir haben Information weggelassen über das System. Die Dichte und der Strom sind beides Größen, die man makroskopische Zustände nennt. Makroskopisch heißen sie deswegen, weil sie das sind, was man sieht, wenn man grob aufs große Ganze schaut. Neben den makroskopischen Zuständen gibt es noch die mikroskopischen Zustände. Die mikroskopischen Zustände sind das, was man sieht, wenn man tatsächlich wie mit einem Mikroskop ganz genau in das System reinschaut und sieht, wo jedes einzelne Teilchen sich in dem System gerade befindet. Es ist jetzt so, dass ein fester Makrozustand verschiedene Mikrozustände haben kann. Das heißt, wir können uns vorstellen, wir haben irgendwie 5 Teilchen meinetwegen und die sind irgendwo im Raum angeordnet. Das ist ein Mikrozustand. Wenn ich jetzt 2 von den Teilchen nehme und die beiden vertausche, dann hat sich an dem Makrozustand, also an dem Bild, das wir von dem gesamten System sehen, nichts verändert. Der Mikrozustand ist allerdings ein anderer. Warum ist das jetzt wichtig für die Beschreibung von Systemen? Ja, da kommt die Statistik ins Spiel. Wenn ich jetzt 2 verschiedene Makrozustände habe, dann kann es sein, dass die Anzahl der Mikrozustände, die jeweils dazugehören, unterschiedlich sind. Wenn ich zum Beispiel alle Teilchen in meinem System in eine Ecke sperre, sie da so weit wie es geht zusammendrücke, dann gibt es nicht besonders viele Mikrozustände, die diesem Makrozustand, also dass sich die Dichte in einer Ecke konzentriert, entsprechen. Wenn ich allerdings eine homogene Dichteverteilung habe, wo die Teilchen im Grunde überall gleichmäßig in der Box sein können, dann gibt es sehr viele Mikrozustände, die zu diesem Makrozustand passen. Wenn man jetzt einen Mikrozustand zufällig auswählt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, einen Makrozustand zu erreichen, der viele Mikrozustände hat, deutlich größer als einen Makrozustand zu erreichen, der wenige Mikrozustände hat. Und genau dieser Effekt wird von der Entropie dargestellt. Jedes System strebt zu den Zuständen, die am wahrscheinlichsten sind. Dafür wird also immer ein Teil der Energie verwendet, die dem System zur Verfügung steht. Und diesen Teil kann man natürlich nicht mehr verwenden, um andere Arbeit zu verrichten. Und genau das nennt man Entropie. Und genau darum teilt man oft bei der Beschreibung von Systemen die Energie in einen entropischen Anteil und die freie Energie. Die freie Energie kann ich jetzt nochmal aufteilen in einen idealen Teil und einen Exzessteil. Der ideale Teil der freien Energie ist der Anteil, den man herausbekommt, wenn man das System wie ein ideales Gas betrachtet. Ein ideales Gas basiert auf der Annahme, dass alle Teilchen punktförmig sind, also keine Ausdehnung haben, und dass sie miteinander nicht wechselwirken. Das lässt zwar einen Haufen Effekte weg, aber es erlaubt einem, einen Teil des Verhaltens mit mathematisch relativ einfachen Gesetzen zu beschreiben, sodass man schon mal eine Basis hat, auf die man sich stützen kann. Die ganzen anderen Effekte kommen dann eben in den Exzessteil rein. In der exzessfreien Energie stecken also alle Wechselwirkungen der Teilchen miteinander. Hier können wir also wirklich die Physik reinstecken und da kommt genau das Rosenfeld-Funktional zum Tragen. Das Rosenfeld-Funktional ist ein Funktional für die exzessfreie Energie von einem System harter Kugeln. Das Ganze hat ein Physiker namens Rosenfeld sich irgendwann mal ausgedacht und in einem Paper veröffentlicht, das ganz fürchterlich schwer zu lesen ist. Deswegen habe ich mich da auf ein anderes Paper gestützt, nämlich Fundamental Measure Theory for Hartsphere Mixtures, a Review, geschrieben von Roth und veröffentlicht im Journal of Physics Condensed Matter im Jahr 2010. In diesem Paper gibt Roth einen Überblick über die Fundamental Measure Theory, die sich aus der ursprünglichen Idee von Rosenfeld entwickelt hat. Und da ist die ganze Mathematik ein bisschen übersichtlicher aufgeschrieben, sodass man da ein bisschen besser über das Rosenfeld-Funktional lernen kann. Okay, damit haben wir jetzt die externen Kräfte und die freie Energie abgearbeitet. Bleibt noch die Dissipation. Und das ist jetzt der wirklich interessante Teil an der Power-Funktionaltheorie. Dissipation nennt man in der Thermodynamik die Produktion von Entropie. Eins der grundlegenden Gesetze der Thermodynamik ist, dass in jedem Prozess die Entropie entweder gleich bleibt oder größer wird. Ich brauche also jetzt eine Formel, ein Gesetz, das mir beschreibt, wie diese Entropieproduktion aussieht. Auch die kann ich aufteilen in einen idealen Teil und einen Exzessteil, wobei der ideale Teil wiederum, wie bei der freien Energie, auf der Beschreibung des Systems als ideales Gas basiert. In dem Power-Funktional-Paper von Schmidt und Brader, was ich euch letztes Mal vorgestellt habe, wurde unter anderem gezeigt, dass wenn man nur den idealen Teil der Dissipation betrachtet, die Power-Funktional-Theorie äquivalent ist zur dynamischen Dichte-Funktional-Theorie. Das ist eine interessante Erkenntnis, denn sie sagt uns, dass die adiabatische Konstruktion, da habe ich ja euch das letzte Mal von erzählt, bei der dynamischen Dichte-Funktional-Theorie, dass die äquivalent ist zu der Annahme, dass die Dissipation in einem System nicht von der Wechselwirkung der Teilchen abhängt. Dann fehlt jetzt noch der Exzessteil der Dissipation. Und genau dieser Anteil ist der, mit dem ich mich in meiner Zeit als Doktorand herumschlagen werde. Hier kommt jetzt wirklich neue Physik. Hier brauchen wir neue Beschreibungen von Systemen, um das physikalische Verständnis von Systemen vorantreiben zu können. In dem System, was ich aktuell beschreibe, haben wir da eine relativ einfache Form von dieser Exzess-Dissipation. Und zwar ist das eine, die darauf basiert, dass das System ein exponentielles Gedächtnis hat. Das klingt erstmal ein bisschen komisch. Das heißt in diesem Fall aber nur, dass Zustände, die eine gewisse Zeit zurückliegen, den momentanen Zustand exponentiell gedämpft beeinflussen. Exponentiell klingt erstmal so, als wäre es wahnsinnig groß. Exponentielles Wachstum kennen wir ja. In dem Fall schaue ich es mir aber genau umgekehrt an. Exponentielles Wachstum heißt ja, dass in jedem Zeitschritt sich eine bestimmte Menge oder in diesem Fall der Einfluss von einer Größe um einen bestimmten Faktor vergrößert, also zum Beispiel Faktor 2. Dann habe ich nach einem Zeitschritt die doppelte Größe, nach zwei Zeitschritten die vierfache Größe, nach drei Schritten die achtfache Größe und so weiter. In diesem Fall ist der Faktor aber genau andersrum. Es ist keine Zahl, die größer ist als 1, sondern eine, die kleiner ist als 1. Das heißt, in dem Fall wird der Einfluss immer kleiner, je weiter ich in der Zeit zurückgehe. Dann wäre also ein Zeitschritt zurück die halbe Größe, ein weiterer Zeitschritt zurück nur noch ein Viertel, drei Zeitschritte ein Achtel und so weiter. Diese Art von Gedächtnis wird häufiger angewendet, um Systeme zu beschreiben. Sie ist mathematisch ganz gut zu behandeln und macht keinen allzu großen Rechenaufwand. Ja, trotzdem ist es mir bis jetzt noch nicht gelungen, ein funktionierendes Programm zu schreiben, um diese Power-Funktionaltheorie umzusetzen. Ich arbeite gerade daran, die Formeln, die ja in den Papern stehen und die man da rauslesen kann, in Computercode umzuschreiben. Dabei muss man natürlich sehr aufpassen, dass man keine Fehler einbaut. Aktuell kommen bei meinen Programmen noch sehr komische Ergebnisse raus. Das heißt, ich habe wahrscheinlich noch irgendwo Fehler, die mir noch nicht aufgefallen sind. Deswegen sitze ich seit ein paar Tagen daran, systematisch mein Programm durchzugehen, alle einzelnen Teile nochmal anzugucken und zu schauen, ob ich irgendwo was falsch gemacht habe. Aktuell habe ich noch nichts gefunden, aber hoffentlich bis in 2 Wochen. Ja, in der nächsten Folge werde ich dann wahrscheinlich ein bisschen mehr darauf eingehen, wie diese Umsetzung von Formeln zu Computercode funktioniert. Da muss man zum Beispiel bei der Beschreibung von Funktionen eine Diskretisierung vornehmen. Was das ist, erzähle ich euch aber beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.